Gott ist kraftvoll. So lautet das Thema von heute. Auf Hochdeutsch, Gott ist kraftvoll. Und der Text, den ich lese, der steht im Jesaja 11, Vers 1 bis 2. Jesaja 11, Vers 1 bis 2. Und dort steht, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, so wie der Text. Ich tue gerade noch mal beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dafür mir über den wunderbaren Text nachdenken heute Morgen. Danke, willst du uns begegnen und ich bitte dich, dass du zu uns redest, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich uns Geschöpf erbarmst und dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass du uns liebst und danke dir dafür. Willst du mir auch Freimut schenken und ich bitte dich, dass du das einfach segnest und dass du dich da in dem Ganzen hinein verherrlichen tust. Du siehst auch, wo vielleicht auch Leute sind, die schwierig haben, die Not haben, die vielleicht auch müde sind. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du sie aufrichtest und dass du sie stärkst und dass du ihnen neuen Mut schenkst. Und danke, bist du der, der Kraft geben kann. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, der erste Punkt meiner Predigt lautet, dank seiner Kraft gibt es immer Hoffnung. Dank seiner Kraft gibt es immer Hoffnung. Und ich lese noch einmal den Vers 1 und den ersten Teil des zweiten Verses. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Ja, vor einiger Zeit kam ein Schwager zu mir, zu Besuch. Ja. Er besuchte mich und wir haben dann geredet miteinander über den Garten. Ich habe einen kleinen Garten vor dem Haus. Und er hat mir gesagt, ja, der sollte auch wieder mal gemacht werden. Ja, die ganzen Bäume, die da irgendwie in alle Richtungen gehen und der Boden, der irgendwie die Platten alle ein bisschen schräg und so. Machst du es so? Ich helfe dir dabei, hat er mir angeboten. Er hat gesagt, ich helfe dir dabei. Du kannst einfach, wenn du dann mal Geld hast, 1-2 Jahren oder wie auch immer, kannst du alle Bäume fällen und dann vermodert dieses Wurzelwerk in dem Boden. Und dann können wir da neue Platten legen. Ja? Dann können wir das alles umtun, schön sauber wieder neue Sachen pflanzen und so weiter. Und da habe ich gedacht, gut, ja, dann fange ich mal an, Bäume zu fällen. Ja? Da habe ich mal schon einen gefällt, gedacht, ja, einen nach dem anderen, wenn ich da mal Zeit habe. Ja? Habe ich hier angefangen, diese Bäume auszutun. Und dann kam ein Holzfäller zu Besuch zu mir, ja, und ich habe ihm das erzählt, von meinen Ideen, ja, weißt du, ich werde da die Bäume fällen, ja, und dann werde ich dann alles neue Platten machen. Und das Wurzelwerk, das lasse ich dann im Boden und dann vermodert das und dann muss ich da die ganze Arbeit nicht machen, kann man das ganz einfach machen. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber diese Tuyas, die du hast, die man jetzt auf dem Bild sehen kann, diese Tuyas, wenn du die umfällst, wenn du die bis zum Wurzelstock abschlägst, dann vermodert das nicht, sondern sie treiben wieder. Ja? Die Treiben kommen wieder und wachsen wieder. Also wenn du dann Platten drauf machst, ja, dann hast du ein Problem. Dann drückt es diese Platten weg und du hast die ganze Arbeit umsonst gemacht. Also, musst du die ganzen Wurzelstöcke ausgraben, also das ist eine mühsame Arbeit, und dann werden sie nicht wiederkommen, wenn du das Hauptwurzelwerk ausgegraben hast. Ja, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ja. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück in der Zeit, nämlich bis 605 vor Christus. Dort war das Babylonische Reich an der Herrschaft. Sie haben das Assyrische Reich eingenommen. Und sie haben es, wie diesen Wurzelstock, den wir sehen können, hat sie das Reich abgeschlagen. Dieses Reich war eigentlich zerstört. Das Assyrische Reich, auch heute, redet man nicht mehr davon. Das Babylonische Reich hat das völlig vernichtet. Und wie dieses Wurzelwerk, das ich versucht habe abzuschlagen, verfault jetzt dieser Wurzelstock im Boden und es ist unbrauchbar. Das Assyrische Reich wird nicht wiederkommen. Und zur gleichen Zeit ist ein anderes Reich genauso vernichtet worden. Das Davidische Reich. Das Davidische Reich wurde genauso zerstört. Nichts mehr ist übrig geblieben oder fast nichts mehr. Alle, die ganzen Israeliten wurden verschleppt nach Babylonien. Tempel wurde niedergebrannt, abgebrochen, die Mauern zerstört, alle wichtigen Häuser wurden zerstört. Und man konnte sagen, ja, hier ist keine Hoffnung mehr, hier gibt es nichts mehr zu wollen. Alles zerstört, alles weg. Keine Hoffnung. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, mir geht es vielleicht genauso. Ich fühle mich genauso nutzlos, als wäre wirklich nichts mehr da, als wäre irgendwie keine Hoffnung mehr. Vielleicht schaust du auf dich selber und denkst, oh, ich habe schon so oft versagt, ich habe schon so viele Dinge getan in meinem Leben und du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr. Es gibt nichts mehr zu wollen. Der Text sagt hier, dass ein Zweig hervorbrechen wird aus dem Stumpf Isais. Ein Zweig aus dem Stumpf Isais. Isai ist ja der Vater von David, von König David, von dem bekannten König. Und wenn man den Stammbaum weitergeht, kommt das irgendwann auf Jesus zu. Ja, dann kommt dann die Mutter und dann sehen wir, kommt dann Jesus. Also aus diesem nutzlosen Volk, das immer wieder rebelliert hat, dass man gemerkt hat, ja, die haben jetzt einfach immer versagt. Wenn man das Alte Testament liest, dann denkt man, dieser Gott ist ja schaurig geduldig. Ja? Man liest und merkt, die machen immer das, was sie nicht sollten. Ja? Dann hilft ihnen Gott und dann reklamieren sie wieder. Ja? Und sagen, ja, wir wollen aber das. Und gibt ihnen Gott das. Und dann sagen, ja, aber wir wollen das. Und man merkt richtig, immer am mühsam. Also richtig, so richtig unbrauchbar und irgendwann ist es zu Ende gegangen. Und trotzdem, aus diesem nutzlosen Stumpf wächst ein neuer Trieb. Etwas ganz Neues und das ist so wunderbar, dass es alles verändert. Ich lese dazu Offenbarung 22, Vers 16. Dort steht: Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Diese Hoffnung, die sich in Jesus zeigt, die gilt für Israel, aber gilt auch für alle Menschen. Und wenn du hier bist und du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr, vielleicht auch für das Umfeld oder vielleicht denkst du auch in Bezug auf die Gemeinde oder in Bezug auf meine Arbeit oder wo auch immer ich bin, es gibt keine Hoffnung mehr, dann darfst du wissen, Jesus Christus schafft Neues. Jesus Christus ist Hoffnung. Jesus Christus schenkt Zuversicht und lässt uns voranschauen, weil wir wissen, er kann alles verändern. Er kann etwas Neues schaffen. Ist das nicht wunderbar? Also in deinem Leben musst du nicht verzweifeln, musst nicht sagen, ja, es gibt keine Hoffnung mehr in meinem Leben und du schaust vielleicht auf dich und du schaust auf deine Begabungen, auf deine Taten und du merkst, und du bist vielleicht ehrlich zu dir und sagst, es gibt keine Hoffnung mehr. Aber dann mach dir Mut, auf Jesus zu schauen. Weil er sagt, ich bin deine Hoffnung. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin die Hoffnung, die auf euch ruht, wenn ihr mich in eurem Leben habt. Ja, es heißt in dem Text, Gottes Geist ruht auf diesem Jesus. Ja, dieser Geist des Allerhöchstens, des Yahweh. Der keinen Anfang hat und der kein Ende hat, der ohne Zeit ist, der Ewige. Dieser Geist Gottes ruht auf Jesus. Und wenn der Geist Gottes, und das ist das Interessante, im Alten Testament war es ja so, dass der Heilige Geist nicht geruht hat. Also wenn du den Heiligen Geist bekommen hast im Alten Testament, dann hast du ihn auch wieder verloren. Darum betet auch David, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das schon, es gibt ja auch so ein Lied, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Das musste man im Alten Testament beten, weil man musste immer Angst haben, der Heilige Geist, der kann mir weggenommen werden. Aber bei Jesus ändert das alles. Es ist nicht mehr wie zur Zeit des Alten Testaments, sondern in Jesus, auf Jesus ruht der Geist des Herrn. Also wenn wir Jesus haben, können wir den Heiligen Geist nicht mehr verlieren. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine Hoffnung, dass wir nicht mehr in einer Angst leben müssen, sondern frei mit Gott reden können? Eine vollkommene Geistesbegabung hat er auf Jesus gelegt. Ja, man kann den Heiligen Geist nicht verlieren, aber man kann ihn trüben. Man kann ihn trüben. Und das schauen wir uns an, wieso man ihn nicht trüben sollte. Ja, trüben, indem man zum Beispiel Schuld in seinem Leben akzeptiert. Ja? Schuld, die man selber tut. Oder wo man merkt, ja, in der Gemeinde komme ich mit jemandem nicht aus, ich habe vielleicht Hass. Oder da ist etwas vorgefallen, wo ich merke, das schmerzt mich jedes Mal, wenn ich dieser Person begegne. Oder Dinge, wo ich merke, hier, ich komme mit meinem Chef oder mit meinen Arbeitskollegen nicht klar und es wächst in mir irgendwelchen Hass hoch und ich lasse den auf meinem Leben ruhen. Dann trübe ich den Heiligen Geist und kann nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wenn ich Schuld und Dinge in meinem Leben akzeptiere, die nicht gut sind, dann betrübe ich die Beziehung zum Heiligen Geist. Und wir schauen uns an, wieso wir das nicht tun sollten. Und ich komme da zum zweiten Punkt und der heißt, er hat den Durchblick. Er hat den Durchblick. Und ich lese dazu 2b, ganz kurzer Abschnitt. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament. Einige kennen die von euch. Da kommen zwei Frauen vor den König, zwei Huren. Ja? Die leben im selben Haus und vor drei Tagen haben sie ein Baby bekommen, beide. Und sie schlafen im gleichen Zimmer und das Baby liegt neben ihnen und wahrscheinlich in der Nacht, als sie eingeschlafen sind, hat die eine Frau ihr Baby erdrückt. Oder das Baby ist irgendwie gestorben, es ist nicht beschrieben, aber es ist ums Leben gekommen. Und die Frau ist entsetzt, als sie erwacht und merkt, die andere Frau nebendran schläft noch. Und sie nimmt ihr Baby und tauscht es mit dem anderen Baby aus. Sie sagt, ja, Hauptsache ich habe ein lebendiges Baby. Und die andere wird das vielleicht merken, aber es hat ja keine Zeugen in diesem Raum. Also tut sie das und sie hat jetzt wieder ein Kind, ein Nachkomme, was früher noch viel wichtiger war, dass man Kinder hatte. Und so hat sie jetzt wieder ein Kind und sie kann zufrieden sein. Und klar, am anderen Morgen erwacht auch die andere Frau und sie merkt natürlich, nach 3 Tagen eine Mutter weiß, welches ihr Baby ist. Und es gibt ein Riesengeschrei. Wir können uns das richtig vorstellen. Unglaublich schrecklich. Riesengeschrei. Und es gibt ein Riesengeschrei und die kommen vor den König. Und ihr könnt euch vorstellen, der König sitzt hier auf dem Thron und diese beiden Frauen vor ihm und die streiten. Und ich kann mir vorstellen, die hätten sich wahrscheinlich am liebsten die Augen ausgekratzt. Ja? Und es ist eine richtige Eskalation. Und da habe ich mir überlegt, was würde ich dann machen, wenn ich dieser Richter wäre. Ja? Würde ich sagen, ja, bringt mal die Zeugen. Es gibt keine Zeugen, ja, okay, ja, dann machen wir einen DNA-Test, ja. Ja gut, das gab es damals nicht, ja. Also was kann man machen? Ja, man versucht ein bisschen hinzuhören, ja, man sagt mal, Frau, erzähl mal du, okay, erzähl mal du. Hat denn beides logisch, ja. Okay, ja, die ist ein bisschen emotionaler, könnte sein, vielleicht hat sie mehr Recht, aber die, ja, schaut zu überzeugen, ne. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, wie ihr das herausfinden würdet, ja. So hin und her und irgendwie dann abzuschätzen, ja, mal, ich glaube, diese Frau, das ist ihr Baby. Sieht auch so aus, Baby, schau mal an, ja, es ist ähnlich, ja gut, mal, das ist so. Ja. Gut, ob man das nach 3 Tagen sagen kann, weiß ich nicht. Aber ja, dann würde ich sagen, ja gut, nimmst du das Baby, da, nimm es. Und dann müsste ich immer nachdenken, wenn ich dann schlafen gehe, habe ich richtig entschieden. Vielleicht ist es doch die andere Frau gewesen. Ja, 50-50. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Ja, jetzt musst du nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und man würde sich dann Gedanken machen, vielleicht bin ich da richtig oder ich bin da richtig. Aber man weiß es ja nicht. Kennen wir solche Situationen in unserem Leben? Situationen, wo wir nicht wissen, ist das richtig oder ist das richtig? Soll ich jetzt so entscheiden oder soll ich so entscheiden? Soll ich diesen Weg gehen oder soll ich diesen Weg gehen? Ja, das leidige Thema Corona. Wie soll ich da entscheiden? Welche Meinung soll ich haben? Soll ich diese Meinung haben oder diese Meinung? Oder die vielen anderen Dingen, wo wir so viele Entscheidungen treffen müssen. Wie entscheide ich? Salomo hat wie folgt entschieden. Er hat gesagt, schneidet das Baby in 2 Stücke, gebt der einen Frau das eine Stück und der anderen Frau das andere Stück. Und das Problem ist gelöst. Wir denken, Salomo, bist du völlig von Sinnen? Und dann fängt die Frau an, die echte Mutter ist des Babys, sagt, nein, auf keinen Fall, dann gebt lieber das Baby der anderen Frau, dann das Hauptsache, das Kind kann leben. Und die Frau, die das nicht gehört, sagt, ach, tu nicht so, genau so machen wir es, schneid zum Namen, du eine Hälfte, ich eine Hälfte, super, machen wir das so. Und Salomo kann sagen, jetzt weiß ich, wer die Mutter ist. Ja klar, die Reaktion. Und die Mutter bekommt das Baby wird nicht in 2 Teile geschnitten und man sagt, wow, Salomo, diese Weisheit, wow, die möchte ich auch haben. Sind wir uns bewusst, dass dieser Geist, der auf Salomo geruht hat, auch auf uns ruht? Wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, ruht dieser Geist der Weisheit auf uns. Wir können solch weise Entscheidungen treffen. Wir müssen nicht A und nicht B entscheiden, sondern wir können sagen, ich entscheide mich für Gottes Weg. Und der kann manchmal ganz anders aussehen. Ich muss mich nicht streiten zwischen A und B, sondern ich kann Gottes weisen Weg gehen. Das ist echte Weisheit. Also es lohnt sich, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, in meinem Leben Ordnung zu machen, aufzuräumen, zu sagen, und ich vergebe dem anderen, auch wenn er es nicht verdient. Auch wenn er an mir noch so schuldig geworden ist, dass ich sage, und ich vergebe ihm, weil ich nicht den Heiligen Geist betrüben möchte. Ich möchte in meinem Leben aufräumen. Jesus, hilf du mir. Du siehst diese Verletzung in meinem Leben. Bitte heile du mich. Und wenn ich Dinge habe, Schuld, dass ich sage, Jesus, ich habe hier mich versündigt, schon wieder, bitte reinige du mich. Und Jesus reinigt dich. Und du kannst den Weg wieder gehen, den guten Weg. Und wenn du wieder fällst, dich wieder reinigen. Also, dass wir sagen, ich möchte ein reines Leben vor Gott leben, in der Vergebung und in der Heiligung vor Gott, damit der Heilige Geist in meinem Leben wirken kann. Denn wenn wir das nicht tun, dann sperren wir die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wir können nicht solche weise Entscheidungen treffen, wie Salomo sie getroffen hat. Wir können zwischen A und B entscheiden, aber das führt zu Streit oder zu Unfrieden oder zu Dingen, die nicht gut sind. Gott hilft uns, die Lage richtig einzuschätzen. Und dann werden wir zu Männern und Frauen voller Weisheit und Einsicht. Ich komme zum 3. Punkt. Er weiß, was zu tun ist und tut's. In Vers 2, der 2. Teil, der Geist des Rats und der Kraft. Entschuldigung, ja, der Kraft, genau. Also vor einiger Zeit hatte ich ein Terrarium. Ja, so ein Terrarium, Glasterrarium, eine Lampe und hatte Ameisen drin. Ja, so kleine Viecher. Ja, die einen würden denken, ja, was ist das für ein gestörter Typ, der da Ameisen hat? Ich habe bei mir im Garten genug und der hat Ameisen da in seinem Terrarium. Ja, verständlich. Aber es sind interessante Tiere, ja, weil sie erstens mal sie arbeiten, ja, ständig. Und wenn man ihnen zuschaut, dann merkt man ja, jeder hat seine Aufgabe. Die einen holen da Futter, die anderen so und so weiter. Die einen bauen das Nest. Ja, das waren so spezielle Ameisen, wo sehr ihr Nest gewoben haben. Ja. Und ich habe sie jetzt nicht mehr. Und wieso habe ich sie nicht mehr? Weil mit der Zeit wurden sie immer schwächer. Ja, immer schwächer, nicht mehr richtig gefressen, nicht mehr Wasser geholt, nicht mehr richtig gebaut. Ich habe gedacht, was ist los? Was ist los? Und dann irgendwann hat mir jemand gesagt, ja, du musst einfach schauen, dass du auch, dass es auch genug Feuchtigkeit in diesem Terrarium hat. Ja, es sind tropische Ameisen, also musst du auch genug Wasser und Dampf drin haben. Dann habe ich gedacht, ah, klar, okay, ja, jetzt ist logisch, wieso, dass sie nicht mehr so aktiv sind. Und dann habe ich mir auch gesagt, wieso hat mir das der Verkäufer nicht gesagt? Könnte man auch sagen, ja gut, hättest du ja im Internet oder sonst wo schauen gehen können, ja, dich selber informieren, ja. Vielleicht denken wir von Gott manchmal genauso. Vielleicht will Gott mir gar nicht sagen, was ich zu tun habe. Vielleicht hat er ja schon die Weisheit wie Salomo. Bei ihm, er weiß ja schon alles. Er hat schon den Verstand, die Weisheit. Er weiß genau in meiner Situation, wie ich regieren sollte. Aber vielleicht ist er wie dieser Verkäufer, der vergisst mir zu sagen, was ich zu tun habe. Der vielleicht keine Lust hat, keine Zeit hat. Er sagt, ja, schau mal, wie der Mensch das macht. Der Text sagt, er ist der Geist des Rates und der Kraft. Er will uns Rat geben. Er will uns Rat geben. Er gibt uns Rat. Immer und in jeder Situation zur richtigen Zeit. Sind wir uns das bewusst? Es lohnt sich, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Weil er wird uns Rat geben. Er wird uns führen. Und er gibt uns sogar die Kraft, das zu tun, was er will. Ja, weil wenn er uns die Kraft dazu nicht geben würde, dann hätten wir nicht die Kraft, seinen Weg zu gehen. Jetzt merken wir, wir sind wie dieser Stumpf, dieser unbrauchbare Stumpf, abgeschlagen, unbrauchbar. Aber wenn Jesus Christus in unserem Leben ist, dann kommt eine ganz andere Dimension in unser Leben hinein. Es kommt die Weisheit Gottes und auch die Kraft, es zu tun. Er gibt uns den Rat und das, ohne etwas dafür zu fordern. Ist das nicht wunderbar? Er will dir helfen, die richtigen Entschlüsse zu fassen. Auch die Kraft, den Weg zu gehen. Und ohne Heiligen Geist ist es nicht möglich, den richtigen Weg zu gehen. Wir brauchen seine Leitung und Führung. Denn sonst verlassen wir uns auf unseren Verstand und gehen wir, wie wir denken, es könnte richtig sein. Oder wir verlassen uns auf unsere Gefühle und denken, ja, ich gehe so, wie ich mich fühle. Und dann merken wir, beides irgendwie geht nicht. Oder den Willen, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt diesen Weg gehen und wir drücken diesen Weg durch. Und merken dann auch, irgendwie funktioniert das auch nicht richtig. Wir brauchen seine Kraft und seine Leitung. Ja, ich komme zum vierten Punkt. Normalerweise haben meine Predigten nur drei Punkte, aber heute habe ich gedacht, machen wir vier Punkte. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft. Erkennt den Vater innig. Das ist der letzte Teil dieses Verses. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, vielleicht haben bei euch schon mal, haben die einen vielleicht schon eine Beziehung gehabt oder leben jetzt in einer Beziehung, sind verheiratet oder wünschen sich eine Beziehung. Aber bei einer Beziehung ist es so, als ich meine Frau kennengelernt habe, am Anfang, da habe ich einmal Pizza gemacht, ja. So eine Pizza, nicht ganz so rund, wie die jetzt hier ist, sondern so viereckig, ja. Und habe ich mir überlegt, ja, meine Frau, was könnte sie gerne haben, ja. Habe ich gedacht, ja, ich habe am liebsten das Mittelstück, ja, ohne Rand, ohne diese unnötig zu beißen, ja, einfach das Beste, hä? Habe ich das schön rausgeschnitten, habe das meiner Frau auf den Teller gegeben, gedacht, ja, super, und ich nehme ein Randstück, ja, weil ich sie so lieb habe, ja, weil ich sie lieben möchte, ja. Als Männer haben wir die Aufgabe, unsere Frauen zu lieben. Und danach hat meine Frau innerlich gedacht, hat sie mir dann irgendwann erzählt, was habe ich dann irgendwann rausgefunden? Sie hat gesagt, ja, ach, ja, ich liebe meinen Mann ja auch, ja. Ich gönne ihm dieses Randstück, ja. Ich hätte ja lieber dieses Randstück, aber ihm zuliebe esse ich jetzt dieses Mittelstück, ja. Da merken wir, manchmal ist es auch wichtig, lieben ist gut, aber wir müssen auch herausfinden, wie der andere Liebe empfindet. Sonst können wir Dinge tun und der andere denkt, der liebt mich gar nicht oder sie liebt mich gar nicht. Und der, der liebt, der denkt, ja, ich liebe doch die andere Person, ich zeige ihm doch meine Liebe. Aber der andere versteht es gar nicht, wie er geliebt werden will oder geliebt werden sollte. Ja, und zum Glück, heute können wir beide das essen, was wir gerne haben, ja. Also mindestens beim Essen stimmen wir meistens überein, ja. Super, freue ich mich. Ist gut, wenn das so passt. Und jetzt sehen wir bei Gott. Gott kennt uns durch und durch. Er kennt uns von seiner Seite her, er weiß ganz genau, wie er uns zu lieben hat. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Er weiß ganz genau, er kennt jedes Detail von uns. Er kennt uns besser selber, als wir uns selber kennen. Also von seiner Seite her ist alles gemacht. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, wir müssen Gott kennenlernen. Dass es eine perfekte Liebesbeziehung zu Gott werden kann, ist es notwendig, dass wir ihn kennenlernen. Und wenn etwas nicht stimmt, wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas mit der Beziehung ist Gott, ist nicht in Ordnung, dann ist es nie Gottes Problem, sondern immer unser Problem. Der Fehler liegt immer bei uns. Die Schwierigkeit, die Schwäche liegt immer bei uns. Ist auch beruhigend, da können wissen wir, wo wir ansetzen müssen. Noch die richtige Seite erwischen, ja. Also wir können ihn besser kennenlernen oder wir können sagen, nein, ich verweigere mich ihm, ja. Die Leiter damals, die haben gesagt, sie kennen Gott. Ja, sie haben das Alte Testament, viele von ihnen konnten es auswendig. Ja, ich weiß nicht, wie viele von euch können das Alte Testament auswendig? Darf jetzt aufstrecken, darf nach vorne kommen, wenn er will. Ja, wahrscheinlich niemand. Vielleicht können ein paar Psalmen auswendig oder ein paar Verse, was sehr gut ist, was sehr wichtig ist. Und die damals, die Lehrer, die konnten mindestens ganze Teile auswendig. Müsste ich heute, würde ich sagen, wow, Respekt, ja. Ich habe mal so jemanden kennengelernt, als wir auf einer Schule, haben wir ein Spiel gemacht, das war so Wetten, das Spiel, und dann kam einer nach vorne, der hat den Psalm 119 auswendig gelernt. Und danach haben die Lehrer haben so Löschen gezogen, ja, mit der Versnummer. Und dann haben sie es gezogen und gesagt, Versnummer 35, und dann konnte er das aufsagen. Also es gibt auch heute Leute, die können unglaublich gut auswendig lernen, ja. Richtig cool. Und damals waren das auch die Gelehrten, die konnten richtig gut. Die waren angesehen. Also von denen hatte man Respekt. Da hat man gesagt, wow, das ist ein Lehrer. Das ist jemand, der hat es im Griff. Und Jesus sagt zu diesen Männern in Johannes 8, Vers 55, und dabei habt ihr ihn nie gekannt, ich dagegen kenne ihn, also er spricht vor Gott, würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Wir sollen Jesus Christus kennenlernen. Wir sollen den Vater kennenlernen. Wirklich, wie er ist. Nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem ganzen Herzen. Und Gott, den Vater, kann man nur kennenlernen durch Jesus Christus. Wenn man verstanden hat, wie verloren man ist, was für ein Stumpf, was für ein nutzloser Stumpf man ist. Erst dann braucht man nämlich jemand, der einem hilft im Leben, einen Retter. Dann, erst dann braucht man diesen Trieb, diesen Jesus Christus in einem Leben, in seinem Leben. Und braucht seine Kraft, die in einem wirkt. Ja, Jesus kennt den Vater vollkommen und intuitiv. Und seine Verbindung ist so stark, dass es keine Abweichung gibt. Also er richtet sich nach seinem Wort. Und wenn jemand etwas sagt, das der Bibel widerspricht, und sagt, ich kenne Gott, dann stimmt das nicht. Ja, jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Ehrfurcht vor Gott haben. Psalm 111, Vers 10 möchte ich noch lesen. Dort steht, Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die diese Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen. Ja, wenn wir so eine innige Beziehung haben können, dann tendieren wir Menschen dazu, dass wir respektlos werden. Ja? Wenn jemand, vielleicht haben wir das auch schon erlebt, dann gibt man einem jemandem ganz viel, man ist großzügig und man hilft und man unterstützt und man fordert nichts, man gibt alles. Dann habe ich schon erlebt, dass dann sagt, ja gut, selbstverständlich, ja, Kumpel, dann, wenn es mal passt, dann nehme ich mir etwas und wenn es mir nicht passt, komme ich nicht. Habe ich auch schon erlebt, ja, mit jemandem in der Gemeinde, da kam er und wenn es ihm nicht passte, kam er dann wieder nicht. Und einfach so, ja, wenn er profitieren konnte, dann kam er und wenn es nicht zu profitieren oder wenn er nicht in der Stimmung war, dann, ja, dann war es ihm egal. Also so einfach, dass keinen Respekt haben. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir Gott gegenüber Respekt haben. Dass wir immer wieder uns selber in dem Lichte sehen, wo wir sind. Denn wenn wir erfolgreich sind, wenn es gut geht in unserem Leben, dann tendieren wir dazu, dass wir sagen, ja, seht mal, was für ein toller Typ ich bin. Ha? Schaut mal, ich habe es im Griff, es läuft. Und Gott sagt uns, wir sollen immer wieder sehen in seinem Licht und sie immer wieder sehen in seinem Licht. Sie sagen, Jesus, ohne dich bin ich nichts. Ich brauche deine Rettung, deine Hilfe, dein Führen, dass wir immer wieder auf die richtige Position gestellt werden und merken, wir sind abhängig von Gott. Die Ehrfurcht vor Gott stellt uns immer wieder auf den Boden der Tatsache. Ich fasse zusammen. Dank seiner Kraft gibt es immer Hoffnung. Egal in welcher Situation du jetzt gerade bist, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Egal in welcher Situation, eben in der Gemeinde, bei der Arbeit, in der Freizeit, bei den Freunden, egal in was für eine Situation das ihr seid, es gibt Hoffnung. Weil Jesus der gute Trieb ist, der aus eurem Leben quellen will. Und er hat den Durchblick. Er weiß, was weise ist. Er entscheidet nicht zwischen A und B, sondern er hat den Weg der Weisheit. Und er weiß, was zu tun ist und tut's. Er will uns die Kraft schenken. Er will uns den Rat geben. Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben, dass wir Dinge in Ordnung bringen in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Dass wir bewusst vergeben und sagen, und Jesus, egal wie schmerzhaft das ist, ich möchte dem anderen vergeben, weil ich dich liebe, weil ich aus der Kraft des Heiligen Geistes leben will. Und ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte in deiner Nähe stehen und in deiner Nähe immer mehr wachsen. Amen. Ich bete noch. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir vielmal, dass du so viel Erbarmen mit mir hast, dass du zu einem nutzlosen Stumpf mit uns nutzlosen Stümpfen wirkst, dass du durch Jesus Christus, wenn wir das Vertrauen auf dich setzen, in unser Leben kommst und etwas Gutes wachsen lassen willst. Dass du in uns wachsen willst. O Herr, ich bitte dich, dass wir das uns immer mehr bewusst werden, wie nutzlos wir sind und doch, wenn wir mit dir leben, dass wir dann extrem nützlich werden, weil du nützlich bist. Und ich bete dich, leite uns in deiner Weisheit. Schenk, dass wir überall und an jedem Ort dich suchen und um deine Weisheit bitten und um deine Wege. Und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde hier segnest. Dass du mit deinem Frieden und mit deiner Ruhe hier bist und sie weiterhin zum Segen setzt. Und ich danke dir für jeden Einzelnen. Und du weißt, wo vielleicht auch Dinge sind, die noch nicht aufgeräumt sind. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Weisheit in diese Situation hineinkommst. Dass du Herzen bewegst und vor dich führst, dass sie vor dir klagen und sich vor dir heilen lassen und vor dir bewusst vergeben. Sich entscheiden zu vergeben und dass du da Heilung schenkst. Und ich bitte dich, dass du der Herr dieser Gemeinde bist und bleibst. Und danke, dass du der bist, der Neues schafft und wirkt. Ich lobe deinen wunderbaren Namen. Amen.